Nehemia, die Kraft einer Vision Gottes. Das ist unsere Predigtreihe, in der sind wir gerade. Und wir haben eben schon gehört, das letzte Mal ging es darum auch, dass Nehemia mitgelitten hat an dem, was Gott wichtig ist. Mitleiden an dem, was Gott wichtig ist, auch für uns ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir gesehen, wie er gebetet hat, gefastet hat. Wie er für das Volk Gott um Vergebung gebeten hat und wie er dann aber gehofft hat auf die Verheißung hin Gottes, dass er Jerusalem wieder aufrichten wird. Und er hat eine Berufung, eine Vision von Gott bekommen, die ihn enorm motiviert und bewegt hat. Deswegen war die Frage das letzte Mal, was ist mit deiner Berufung, die Gott dir gibt? Die Kraft der Vision Gottes von allen verinnerlicht. Das ist heute das Thema, die Kraft der Berufung, die Kraft der Vision Gottes von allen verinnerlicht. Und wir als Gemeinde, wir haben auch ein Leitbild, wir haben es ja hinten hängen, wir wollen es durchaus nochmal hören. Es heißt Gottes Gnade erleben und leben. Das heißt, dass jeder Einzelne von uns auch mit auf den Weg ist und andere versucht, auf den Weg zu nehmen, dass sie diese Gnade Gottes auch kennenlernen. Aber persönlich, vielleicht hast du selbst auch einen Plan, den Gott dir gibt, etwas, wo du eine Berufung spürst, wie dein Leben weitergehen soll nach Gottes Augen. Wir wollen uns mal hineindenken in diese Zeit von damals und in die spannenden, die Art, wie Gott hineinredet, auch in das Leben von Nehemia und dem Volk dort. Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Es war an einem Tag im Monat Nisan im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihn dem König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Er hat 4 Monate dafür gebetet, für diesen Moment. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen. Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und sagte zum König, mein Gott, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Und ihr merkt, wir haben es eben schon angesprochen, persönlicher Mut. Weil die Umstände waren extrem schwierig. Und dann sind wir bei dem Thema, wo wir vielleicht auch gerade uns bewegen und sagen, ja, wenn ich doch 20 Jahre jünger wäre. Oder wenn ich doch nur noch mehr Geld hätte, aber unter diesen Umständen. Oder wenn ich doch vollends gesund wäre. Einfach bessere Bedingungen bei der Arbeit hätte oder was es auch ist. Ja, die Umstände. Und das kann dazu führen, dass wir warten und dann irgendwie nichts tun. Das ist aber keine Lösung. Wir sehen bei Nehemia, das waren extrem schlechte Umstände. Was wir über Jerusalem hören, ist die Tatsache, dass die Stadt völlig verwüstet war. Wir werden gleich noch hören, er macht dann eine Untersuchung, dass das völlig bestätigt, ist alles nur Trümmer, ein Trümmerhaufen, trostlose Lage. Und er selbst war zu dem Zeitpunkt fast 1700 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und er war fest im Dienst des Königs. Also wir haben schon gesagt, aussichtslos, trostlos, er hat gar keine Möglichkeit, dort einzugreifen. Also die Umstände waren das Argument für ihn, aber er hat es gar nicht dazu kommen lassen, die Umstände so weit wirken zu lassen. Denn der König hatte sogar noch gesagt, Esra 4 können wir das nachlesen, nein, die Mauer in Jerusalem werden nicht wieder aufgebaut. Das hat der König Artaxerxes gerade erst gesagt und beschlossen. Aussichtslos. Und dann betet er. Nehemia betet 4 Monate. Diese Bezeichnungen können wir genau übersetzen, da die da aufgeführt sind mit den Monaten. Das ist also von Dezember bis April hat er gebetet. Damit er die Chance bekommt, eben doch etwas zu tun, einzugreifen. Und wir merken, das ist ein ganz wichtiges Thema. Beten, Geduld haben, warten, die Spannung, dass jetzt das noch nicht passiert, was wir uns wünschen, wir es uns aber trotzdem wünschen und Gott darum bitten, diese Spannung auszuhalten. Nehemia ist überzeugt, dass es sich zum Positiven ändern kann. Und wir dürfen wissen und sicher sein, wenn wir beten, wird Gott auch handeln. Wenn das das ist, was für Gott wichtig ist, wird er handeln. Deine Vision fürs Leben, wenn die von Gott kommt, dann wird er die Wege ebnen. Und es ist für uns trotzdem die Herausforderung, bei dem Beten diese Spannung auch auszuhalten, dass wir vielleicht noch nicht sehen, was ist. Und dann können wir sagen, naja, dann ist es doch nutzlose Zeit, oder? Und wenn wir jetzt mal uns befragen, ist es nutzlose Zeit oder merken wir nicht, dass unser Vertrauen zu Gott da drin noch wächst? Dass Gott währenddessen unseren Charakter schult und uns weiterbringt, auch im Vertrauen zu ihm, auch vielleicht in der Geduld. Aber ein zweites bei dem Mut ist auch, dass er Schritte vorwärts geht, trotz Widerständen. Wir haben im Vers 2 gehört, der König geht ja drauf ein und fragt, was ist mit dir los? Du siehst ja fast krank aus. Und dann fuhr der Schreck ihn in die Glieder. Was für ein Schreck ist denn das? Es ist der Schreck, dass jetzt der Moment Gottes gekommen ist. Kennt ihr den? Du betest die ganze Zeit für irgendetwas, für eine Person und wünschst dir, dass sich irgendwas verändert. Und auf einmal merkst du, jetzt ist die Chance. Das ist der Augenblick. Dieser Kairos, dieser Moment Gottes, und den wünsche ich uns allen, in all den Fragen, die wir haben, dass wir diesen Kairos, diesen Moment Gottes erfahren und dass wir dann diese Chance auch wahrnehmen. Und deswegen ist es gut, wenn wir wachsam sind, dass wir merken, jetzt könnte es sein. Er hätte ja jetzt reagieren können und sagen, naja, also ich bin so ein kleiner Wurm, ich kann da nichts machen. Und die Umstände sind ja sowieso gegen mich. Oder er sagt, diese Last des Auftrags Gottes, die wird jetzt zur Sprache kommen und Gott wird daraus das machen, was er möchte. Was ist deine Bitte, sagt der König. Und dann plappert er nicht gleich los, sondern dann heißt es, er spricht ein Stoßgebet. Und dann merken wir, ja, ist das so abwegig? Er macht es deswegen, weil er die ganze Zeit mit Gott unterwegs ist. Und das wünsche ich uns, dass wir jeden Augenblick so mit Gott unterwegs sind, dass das Stoßgebet, das Zwischendurchgebet vor einem Gespräch, vor einer Begegnung, was auch immer, ganz normal ist, dass das dazugehört, dass das Gespräch mit Gott unser ständiger Begleiter ist. Wir wollen mal weiterschauen. Nehemia ist mit dem König ja gut unterwegs und trotzdem spricht eigentlich alles dagegen, dass der König dem zuspricht. Aber dann heißt es weiter ab Vers 6, der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mit Bauerholz gehen für die Tore der Verteidigungsanlage im Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Brestprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Horoniter und der Ammoniter Tobija, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Wir wollen das mal so ein bisschen unter diese Überschrift bewusste Abhängigkeit zu Gott stellen, weil interessant ist ja, er bittet hier um einen offiziellen Auftrag und geht damit ein total hohes Risiko ein. Eine Ablehnung. Ein hohes Risiko für diese Vision und für den Auftrag Gottes. Und der König erlaubt es ihm, gibt ihm sogar noch ein Schreiben mit und Bauholz und was wir alles hören, weil die gütige Hand Gottes mit ihm war. Gott selbst hat diese Vision ihm ins Herz gelegt. Nehemia hat lange dafür gebetet und er hat gemerkt, diese gütige Hand Gottes war wirklich mit mir. Aber Artaxerxes war einer, der überhaupt nicht mit Gott lebt. Wie kann das sein? Gott kann sogar Menschen, die nicht mit ihm in Verbindung leben, bewegen und steuern. Sprüche 21, Vers 1. Wasserbäche können wir umleiten. Oder? Das können wir. So lenkt der Herr das Herz eines Herrschers, wie er will. Die Last einer Vision Gottes auf dem Herzen, beten viel und ausdauernd, ja, das will uns Gott hier nahelegen, dass wir das auch tun, auf Gottes Möglichkeiten vertrauen und dass wir auch mit Gottes Möglichkeiten wirklich rechnen. Bewusste Abhängigkeit zu Gott. Erst betet er, dann bittet er den König. Ja, daran sehen wir diese Abhängigkeit zu Gott. Und er sieht in allem, dass Gott die gütige Hand auch über ihm hat. Und was mein Gott mir ins Herz gegeben hat, so redet er. Und das dürfen wir wissen. Gott hat seine Hand über deinem Leben. Und du darfst fest davon ausgehen, diese Hand, sie reicht überall hin, was du auch gerade durchmachst in deinem Leben. Johannes 10, Vers 27, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und damit nicht genug. Er sagt noch, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Jesu Hand und die Hand des Gottvaters sind über dir und niemand kann als böse Macht sie aus dir reißen, weil die gütige Hand meines Gottes mir beistand. Und da sind auf einmal zwei Extreme, die sich auftun. Das eine ist, die Gefahr vielleicht für uns, dass wir uns geistlichen Druck machen, so wie das der Nehemia vielleicht auf eine Art auch. Ich muss was tun. Ich muss unbedingt das und das und das erreichen, damit das passiert für Gott. Und dann muss ich da noch hin und dies noch machen. Und wir merken, dass wir dann in einen, ich will mal sagen, geistlichen Aktionsdruck kommen. Jetzt mag das manche sagen, nö, das kenne ich gar nicht. Dann müsstet ihr mal kurz bei dem anderen mehr zuhören, weil das kann dann die andere Gefahr sein. Das andere Extrem, dass man dann sagt, naja, was soll ich an der Situation groß ändern? So ein Das ist dann, wenn man so will, ein passiver Fatalismus. Ich kann eh nichts ändern, das muss Gott alleine machen. Und Nehemia bringt das zusammen. Er sagt, beides ist möglich. Das volle Vertrauen auf Gott, dass er die Situation ändert, und auf der anderen Seite aber auch deine Verantwortung, deine gesunde Aktivität, dass ich anfange, mit Glauben und Gebet gleichzeitig auch zu handeln und das Gute für Gott zu tun. Also wo packe ich mit an? Wo sind wir gemeinsam stark in der Abhängigkeit zu Gott? Nehemia betet und Nehemia geht gleichzeitig Schritte des Glaubens. Und dann kommt Nehemia tatsächlich in Jerusalem an und dann heißt es, als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinen Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil die an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild von dem Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren, noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Sich der Realität stellen. Nehemia ist auf Erkundung und schätzt die Situation ein. Und nach den ersten Eindrücken könnte er gleich sagen, oh, schnell weg hier. Ich flüchte der Realität. Nein, er stellt sich der Realität. Als Christen können wir Realisten sein, weil wir wissen, Jesus ist da in dieser Welt. Mit Gottes Hilfe kann es anders werden. Seine Hand ist nicht nur über mir, sondern auch über der Welt. Die Realität, ja, wenn wir da mal einen Moment drauf schauen, dann merken wir tatsächlich, Gott ist an den Rand geschoben in unserer Gesellschaft. Dass Gott der Schöpfer des Universums ist, das wird nicht mehr überall gesehen so. Oder die Frage nach dem Heil und der Errettung und der Ewigkeit durch Jesus Christus. An vielen Stellen ist Gott an den Rand geschoben. Und wie ist das mit den christlichen Werten? Wie hoch hängen die in unserer Gesellschaft? Die stehen zum Teil auf dem Spiel mit Ehrlichkeit und Wahrheit. Oder auch die Frage nach der Liebe und der Nächstenliebe. Wenn wir an die vielen Hassposts in den Social Media denken. Wie ist es mit Ehe, Treue, Sexualleben? Ist das so, wie Gott sich das vorstellt? Wie ist das mit den gelebten Beziehungen, der gesellschaftlichen Verantwortung? Ich glaube, wir sehen manche Trümmer, wenn wir so die Stadtmauer sehen sozusagen und merken doch, das geht uns auch so. Aber als Christen können wir Realisten sein, weil wir unter Gottes Hand leben. Wir können dieser Wirklichkeit, dieser Realität standhalten. Ja, Gott ermutigt uns hier auch durch Nehemia, dass wir Stellung beziehen für das, was ihm wichtig ist, für den lebendigen Gott, für seine Anliegen in dieser Welt, dass wir dafür einstehen. Und ein ganz zentrales Anliegen ist, dass Gott eine tiefe Sehnsucht hat, dass möglichst viele in diese heile Beziehung mit ihm zurückfinden. Und er gebraucht uns dazu, ist kaum vorstellbar, aber jeden Einzelnen von uns dazu, dafür zu beten und mitzuhelfen, dass Menschen in diese Nähe Gottes zurückfinden. Das ist seine tiefe Sehnsucht, sein Wunsch. Und deswegen haben wir auch damit ein Stück weit auch mit diese Last zu tragen. Last im guten Sinne, weil es ein Auftrag ist, bei dem Gott mit uns geht. Lebst du getrost unter der Hand Gottes? Wenn das so ist, dann kannst du auch mit hier Verantwortung für andere übernehmen. Dieser tiefe Wunsch Gottes, seine Sehnsucht, dass Menschen in diese heilsame Beziehung mit Gott zurückfinden, ist auch dein und mein Auftrag. Was ich noch interessant fand, Jesus, Nehemia, kommt nach Jerusalem. Aber er verlässt die Welt, die er kennt. Die Welt mit allen Privilegien. Die Welt mit der Sicherheit des Palastes. Die reiche Umgebung tauscht er ein mit dem Trümmerhaufen. Den sicheren Job mit der totalen Unsicherheit. Er geht auf dem Weg der Gefahren und der Gegner. Und keiner wartet auf ihn. Naja, die Feinde, die warten auf ihn. Davon ist die Rede, wo es hieß, sie gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Und später heißt es, dass sie spotten. Da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende gegen den König auflehnen? Das heißt, er hat eine Mission, eine Vision im Herzen und tut es, aber er gibt alles auf dafür. Und da gibt es eine viel größere Geschichte. Nehemia ist nur der Vorbote des Messias, der viel größere Nehemia. Denn Christus hat die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben. Er hat alle Privilegien aufgegeben, die wir uns vorstellen können. Die Sicherheit und Herrlichkeit des Vaters, um nicht nur die Zerstörung Jerusalems, sondern in die Zerstörung dieser Welt zu kommen, in die sündhafte Welt, um mit seiner Liebe und seinem Erbarmen das in Ordnung zu bringen, was wir gar nicht in Ordnung bringen können. Jesus ist gekommen, obwohl er wusste, er wird sterben. Und sein ganzes Leben hat er dafür eingesetzt, dass Menschen einmal nicht nur Jerusalem ererben, sondern eine ewige Heimat bei Gott haben dürfen. Und ein letzter Gedanke. Wir schauen mal in den Schluss, was jetzt passiert. Nun aber sagten sie zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu dem wichtigen Unternehmen. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich ließ ihnen ausrichten. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht. Nehemia nimmt andere auf dem Weg mit, andere auf dem Weg mitnehmen. Gott hat Nehemia den Weg bis nach Jerusalem ermöglicht und dann hat Nehemia alles erkundet und geguckt, wie sieht's aus, wie sieht die Situation, der Zustand der Stadt aus. Und er war umso entschlossener, die Neuaufrichtung Jerusalems wirklich durchzuziehen. Aber dazu braucht er Überzeugung. Und das Problem muss erstmal deutlich angesprochen werden. Und er gebraucht starke Bilder. Er redet vom Trümmerhaufen, niedergebrannte Mauern und von einer trostlosen Lage. Aber das braucht es, um zu sehen, worunter leiden wir eigentlich. Was ist eigentlich mit dem Reich Gottes um uns herum, wenn die Werte, haben wir gerade gehört, oder anderes, völlig den Bach runtergehen? Mal Hand aufs Herz, leiden wir noch darunter? Oder kann es sein, dass wir so ein bisschen wie diese Bewohner dort die Mauer sehen und sagen, naja, das ist doch schon seit 150 Jahren so. Wir mussten das nochmal nachlesen, weil ich konnte das nicht glauben. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht 150 Jahre lang die Mauer da so. Das ist wirklich so, 150 Jahre. Man kann sich an sowas gewöhnen. Man kann sagen, da kann man eh nichts machen, das ist halt so. Aber dass wir merken, dieses Grundproblem, wenn es zur Ehre Gottes dient, dann ist das etwas, das uns angeht. Das ist Gottes Sehnsucht, etwas zu verändern, etwas zu erneuern, dass seine Gemeinde wächst, dass Menschen zu ihm finden. Und hoffentlich tragen wir das in uns. Wir können in der Wir-Kategorie denken und in der Uns-Kategorie. Was können wir tun? Was geht es uns gemeinsam an? Hoffentlich nicht, dass jemand sagt, die da müssen mal was tun. Ihr müsst mal machen oder habt ihr schon? Nein, Gemeinde ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Ein Gemeinschaftsprojekt, das nur davon lebt, dass Gott uns miteinander auf den Weg nimmt und uns miteinander bewegt, das zu tun, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das Problem ist klar. Wir brauchen den Zugang zu den Menschen um uns herum, dass Gott sie öffnet und wir sie erreichen können. Mit all den Möglichkeiten, die wir auch als Gemeinde im Gottesdienst, in den Angeboten, die wir haben oder was auch immer nutzen können. Und dann reagierten sie auf Nehemias Rede folgendermaßen. Ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zum Bau der Mauer. Baust du mit hier vor Ort an Gottes Gemeinde? Lass uns noch beten. Allmächtiger Gott, du hast Dinge getan in Nehemia selbst und in den ganzen Umständen dort, dass wir staunen und immer wieder fragen, kann das angehen? Du hast einem Menschen etwas aufs Herz gelegt, der 1600 Kilometer weg ist und eigentlich gar keine Möglichkeit hat einzugreifen. Und die Vision, diese Vorstellung, was du tun willst, deine Sehnsucht über die Veränderung war so groß, dass du auch den Weg geebnet hast dafür. Deine Hand war über Nehemia und die ist über unserem Leben. Und dazu brauchen wir persönlichen Mut, dazu einzuwilligen, dass deine Berufung etwas Gutes ist für uns und für die Gemeinde. Ja, dass wir in dieser Abhängigkeit zu dir immer einen guten Weg gehen werden, auch wenn er nicht leicht ist. Wir danken dir, dass wir uns der Realität stellen können, auch wenn manches so schwierig läuft in unserer Gesellschaft und um uns herum. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du viel mehr als Nehemia geopfert hast und gekommen bist, um das wiederherzustellen, um die heile Beziehung zu Gott wieder zu ermöglichen. Dass wir in dir Vergebung unserer Schuld haben, dass wir in dir Kinder Gottes werden dürfen. Und dass wir dann auf dem Weg andere mitnehmen können. Hilf uns dazu. Im Namen Jesu. Amen.